Meine Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich im Namen des Christoph Links Verlages zu einer Buchpräsentation begrüßen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind zur Präsentation von Wolfgang Bauernsteins neuem Buch Tonspuren, das Haus der Geschichte. So ist es, wenn man das mit den Geschichten bringen will, das Haus des Rundfunks in Berlin. Es ist ein Buch, in dem verschiedene Geschichten erzählt werden. Die Geschichte dieses imposanten Gebäudes, in dem wir uns befinden. Die Geschichte politischer und rundfunkpolitischer Ereignisse, die hier stattgefunden haben in den letzten 80 Jahren oder die mit dem Haus des Rundfunks verbunden sind. Es ist insofern auch ein Stück Geschichte des Rundfunks in Deutschland. Und es ist nicht zuletzt die Geschichte der Menschen, die hier in diesem Gebäude in den letzten 80 Jahren gearbeitet haben. Geschrieben hat es Wolfgang Bauernfeind, der vielen der Anwesenden, die hier im Haus arbeiten, wohl bekannt sein dürfte. Er geht seit nunmehr gut 40 Jahren in diesem Haus des Rundfunks ein und aus. Nach dem Studium der Theaterwissenschaften, Germanistik und Philosophie begann er 1970 als freier Mitarbeiter bei Hörfunk und Rundfunk und seit 1978, das heißt seit mehr als 30 Jahren oder vor mehr als 30 Jahren, ist er fester Angestellter, fester Mitarbeiter des Senders Freies Berlin geworden, arbeitete als Redakteur, Regisseur und Autor in der Feature-Abteilung des Hauses, dessen Leiter er, nicht des Hauses, aber der Abteilung, 1994 wurde und auch, nachdem der SFB fusionierte mit dem ORB zum RBB, dessen Leiter der Feature-Abteilung er blieb bis 2009. Letztes Jahr schied er aus. Man kann nicht sagen in den Ruhestand, denn seit ich ihn kenne, ist er ein umtriebiger Mann und hat gleich, nachdem er sozusagen offiziell hier ausschied, begonnen, aus seinen vielfältigen Erfahrungen dieses Buch Tonspuren, das Haus des Rundfunks in Berlin, geschrieben. Dass wir dieses Buch heute hier vorstellen können, ist mir natürlich eine ganz besondere Ehre. Also wir können es hier vorstellen, sozusagen am Ort des Geschehens, dass das möglich wurde. Dafür möchte ich ganz, ganz herzlich dem Radio Berlin Brandenburg danken, dass dieses Buch von Anfang an unterstützt hat. Insbesondere möchte ich der Intendantin Dagmar Reim danken, die alle Unterstützung dem Buch hat zukommen lassen. Ich freue mich, Frau Reim, dass Sie heute hier sind und ein paar Grußworte für diese Veranstaltung und zu Herrn Bauernfeind und zu dem Buch sagen möchten.
Lieber Wolfgang, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste, liebe Freunde dieses Hauses. Wer als Besucher das Haus betritt, dem fällt zuerst die grandiose, die gänzlich unerwartete Architektur auf, die gekachelte Fassade, der unglaubliche Lichthof im Innern, die gelben Geländer, das knallrote Linoleum, verwinkelte Treppen, der Paternoster, die Weite, das Licht. Ein Haus voller Geschichte, es lässt einen ehrfürchtig werden mit seinen langen Gängen, dunklen Böden und versteckten Innenhöfen. Es ist ein Radiohaus, das in seiner Größe und Ausstattung einzigartig ist. Konstruiert in Form eines Dreiecks, beherbergt es unzählige Büros, drei große Sendesäle und 10 Aufnahmestudios, Proben und Schalträume. Wer als Mitarbeiter wie Wolfgang dieses Haus Tag für Tag betritt, dem fällt eher auf, ja, die Wege sind schon weit, die Zimmer klein. Und auch nach vielen Jahren im Gebäude kann man sich immer noch hier verirren. Ich habe für mich festgelegt, wenn der Tag gekommen sein wird, an dem ich immer weiß, um welche Ecke ich biegen soll, dann ist es Zeit aufzuhören. Wolfgang Bauernfeind kam von 1978 bis 2009 jeden Tag, mit Ausnahme der Wochenenden und seines Urlaubs, in dieses Gebäude an der Masurenallee. 3 Jahrzehnte lang hatte er Gelegenheit, den großen und kleinen Geheimnissen des Hauses nachzuspüren. Als Hans Pölzig vor 80 Jahren das Haus schuf, war es modern, hochmodern Und das behaupte ich, ist es auch heute noch. Es war damals modern, zu einer Zeit, in der der Rundfunk gerade erst begann, Massenmedium zu werden. Von meinem Büro aus im Fernsehzentrum, ich äußere mich jetzt nicht über dessen Schönheit, kann ich auf das Haus des Rundfunks blicken. Die Form erinnert mich jedes Mal an einen Schiffsbug und so verwundert es auch kaum, dass die Worte zur Einweihung des Hauses am 22. Januar 1931 lauteten: Das Schiff ist klar zur Fahrt, Kommandant, geben Sie Befehl zum Start. Dies rief der Radiopionier Alfred Braun dem Rundfunkkommissar Hans Bredow bei der Feier im Lichthof zu. Das Schiff hat Fahrt aufgenommen durch ruhige und durch stürmische Gewässer. Kurz nach seiner Einweihung besetzten die Nazi das Gebäude und nutzten es für ihre Propaganda. In dem Büro, in dem einst Josef Goebbels seine rassistischen Parolen formulierte, sitzen heute unsere Kolleginnen und Kollegen, die für das multikulturelle Programm Funkhaus Europa arbeiten. Nachkriegszeit, die Briten riegeln das Haus mit Stacheldraht ab, die Alliierten rangelten um das Gebäude. Die Gründung des Senders Freies Berlin, 50 Jahre Mitglied der ARD, einige ruhige Jahre für das Haus und schließlich 2003 die Fusion von SFB und ORB zum RBB. Das Haus spiegelt aber auch wieder, wie anders damals, als es anfing zu leben, Radio gemacht wurde. So hat Pölzig die unzähligen Einzelbüros an langen Gängen aufgereiht wie Perlen an einer Schnur. Fast jede Redakteurin, jeder Redakteur erhielt einen eigenen Raum. Heute ist klar, in derlei winzigen Dichter- und Denkerstübchen lässt sich nur noch sehr schwer modernes Radio machen. Radio im Jahr 2010 hat ja nicht mehr so viel gemein mit dem Rundfunk vor 80 Jahren. Journalisten müssen heute im allerbesten Sinne sehr, sehr viel können. Sie müssen Produktionsschritte selbstständig übernehmen. Sie müssen nicht selten Präsentator, Redakteur, Techniker in einem sein. Und das, obwohl sie ja nicht der fünfarmigen Shiva gleichen. Der technische Fortschritt ist das eine. Das andere aber ist gänzlich unverändert, die Faszination unseres Mediums. Seine Stimmen, seine Geschichten, seine Bilder, die verweben sich zu einem Ganzen, das, wenn es denn glückt, ein Gesamtkunstwerk ist. Verändert haben sich auch die Hörgewohnheiten des Publikums. Die Programmmacher konnten sich damals sicher sein, dass das Wohnzimmer die typische Umgebung war, in der das geneigte Publikum lauschte. Heute gibt es kaum einen Raum, kaum ein Büro, in dem kein Radio steht. Das ist die gute Nachricht. Nun die schlechte. Radio ist in vielen Fällen zum Nebenbei-Medium geworden. Nur noch ganz wenige sitzen mit ungeteilter Aufmerksamkeit vor einem Gerät. Knapp die Hälfte von ihnen hörte unsere Programme beim Autofahren, andere duschen. Es gilt also, den Kampf um die Aufmerksamkeit, den Kampf um die Zuwendung des Publikums zu gewinnen. Seit Jahrzehnten gelingt dies zum Beispiel unserer Feature-Abteilung, die Wolfgang so lange geleitet hat. Aufwendige Produktionen entstehen hier, die oft Preise gewinnen. Unvergessliche Hörerlebnisse, die mir zeigen, dass Radio hat, wenn es denn gut ist, bis heute nichts von seiner Kraft verloren. Ich freue mich darüber, dass Wolfgang von unserem Haus so fasziniert war und ist, dass es ihn zu seinem Buch inspiriert hat. Vorher hatte er es in 5 Radio-Features erforscht. Und wenn Sie wollen, können Sie im Februar wiederkommen. Dann spielen wir hier in diesem Raum alle 5 an einem langen Tag und einer halben Nacht. Dabei interessierte Wolfgang sich nicht allein für die Anfangszeit, sondern auch für all die kleinen Geheimnisse, die sich über Jahre in so einem großen Gebäude ansammeln. Zum Beispiel das Mysterium des Schnürbodens im großen Sendesaal. Hier stürzten in den 60ern die Tonblenden herab, die unter der Decke angebracht waren. Ich glaube, du hast nicht herausbekommen, wer damals im Saal sein sollte. Die Verriegelung war offen. Ein Unfall, eine Nachlässigkeit oder gar ein Attentat. Bauernfeind ist diesem und vielen anderen Rätseln nachgegangen. Hörspielproduktionen, die Proben, die Aufführung des Deutschen Sinfonieorchesters, der ganz normale Radiobetrieb und der Wahnsinn des Alltags, was dieses Haus alles erzählen kann. Wolfgang hat es zum Sprechen gebracht, ihm lange und geduldig zugehört. Und Er hat, das freut mich besonders, ein Buch daraus gemacht. Heute sitzt in ihrer Mitte die Hüterin unserer Bücher, Bärbel Böhme. Sie hat heute ihren letzten Arbeitstag im RBB und sie ist unsere Bibliothekarin und sie hat unsere wunderbare Bibliothek gehütet und verbessert. Sie ist jetzt an der Schwelle, die Wolfgang schon überschritten hat. Und was hat er gemacht? Weitergearbeitet, ein Buch gemacht. Also, es bleibt dabei, hier im Haus des Rundfunks entsteht noch immer Radio und das auf höchstem Niveau. Erst ein Radioprogramm, dann zwei. Heute produzieren wir hier drei unserer sechs Programme. Darunter Inforadio, vor 15 Jahren von SFB und ORB gegründet. Inforadio ist heute das erfolgreichste Nachrichtenradio in Deutschland. Und das soll es auch bleiben. Deshalb haben wir unserem Nachrichtenprogramm einen Neubau gegönnt mit Großraumbüro und mit einem bimedialen Sendestudio. In den Räumen hier im Haus des Rundfunks wäre das allein nicht möglich gewesen. Deswegen entstand der Neubau mit Genehmigung des Denkmalschutzes in einem der Innenhöfe, verbunden mit dem alten Haus. So bleibt das Haus des Rundfunks Zentrum und Lebensader für uns. Ein belebtes und deshalb lebendiges Denkmal, das uns zu journalistischer Qualität und zu politischer Unabhängigkeit mahnt. Das Haus war immer ein Ort technischer und inhaltlicher Neuerung und Erneuerung. Wir sind stolz, hier arbeiten zu dürfen. Und glauben Sie mir, dieses unser Denkmal ist uns nicht nur lieb, sondern auch teuer. Wir sind ihm verpflichtet. Dazu gehört immer auch der beherzte Blick in die Zukunft. Schließlich schreibt auch Wolfgang Bauernfeind am Ende seines Buchs: Das Haus des Rundfunks lebt weiter, weil es veränderbar ist. Vielen Dank.
Liebe Frau Reim, ganz herzlichen Dank für diese wunderbaren Worte. Wir möchten heute in einem etwa dreiviertelstündigen Gespräch einige Stationen aus dieser wechselvollen Geschichte dieses Hauses vorstellen. Danach wird es noch eine Besonderheit geben. Danach bietet Herr Stunz und Kollegen Führungen durch das Haus an, denn natürlich können wir in dieser Dreiviertelstunde nicht alle Feinheiten und Ecken dieses Hauses erläutern. Herr Bauernfeind wird danach auch zur Verfügung stehen, sowohl direkt im Anschluss an die Veranstaltung, wie aber auch im Anschluss an die Führungen, um sein Buch zu signieren. Und nun, bevor wir das Gespräch beginnen, wollen wir, wie sich das in einem Haus des Rundfunks gehört, uns ein wenig einstimmen lassen von einem Zusammenschnitt verschiedener O-Töne aus dem Haus des Rundfunks der letzten 80 Jahre.
Als wir im September 1926 den Funkturm auf dem Messegelände hinter Bahnhof Witzleben einweihten, da haben wir noch zagend hinübergesehen zum leeren Baugelände, zu der Sandfläche an der Masurenallee. Da soll einmal unser neues Funkhaus stehen.
Der Bau ist gekennzeichnet durch die mächtige Straßenfront, den großen Lichthof und die drei Sendesäle. Eins ergibt sich hier zwanglos aus dem anderen. Nichts von Prunk oder Glanz. Alles, wie es der Zeit entspricht. Einfach und der Vermeidung unnötigen Aufwands.
Ich halte den Rundfunk für das Allermodernste und für das Allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt gibt.
Dr. Goebbels spricht im Lichthof des Haus des Rundfunks zu den Intendanten und Direktoren aller deutschen Rundfunkanstalten.
Die wirkliche Durchtränkung des Volkes mit den geistigen Inhalten unserer Zeit und die Herstellung einer wirklichen Teilnahme der breiten Masse an dem, was sich heute in Deutschland historisch vollzieht, das alles zu bewerkstelligen, das ist eine der Hauptaufgaben der rundfunkpolitischen Betätigung, der wir in Zukunft gemeinsam zu dienen haben. Hier spricht Berlin. Hier spricht Berlin.
Genossen, der große Vaterländische Krieg endete mit unserem vollen Sieg.
Die Periode des Krieges in Europa ist zu Ende.
Am Morgen des Dienstag, dann, Dienstag am Vormittag, kam dann der englische Stadtkommandant und verhandelte mit mir. Der sagte ganz kalt lächelnd, es kann jeder raus, es kommt keiner rein und es kommt nichts mehr rein. Ich sagte also aushungern. Doch wenn Sie so wollen, ja. Daraufhin habe ich diese Situation meiner Mannschaft dargelegt. Ich habe die alle zusammengerufen in die große Eingangshalle. Im Westen rätselte man darum herum. Es war natürlich interessant zu erfahren, wie viele denn da nur eingeschlossen waren. Die Schätzung im Westen ging damals zwischen 300 und 200. Wir waren 64.
Die Freiheitsglocke läutet den ersten Programmtag des Senders Freies Berlin ein. Hier ist der Sender Freies Berlin mit seinem ersten Programm. Wir senden über Mittelwelle mit 566 kHz, über Ultrakurzwelle mit 90,0 MHz und über den Drahtfunk im Langwellenbereich mit 291 kHz. Es ist 4.57 Uhr, Dienstag, der 1. Juni 1954.
Bei der Funkausstellung kam also der SFB als Vorreiter der Stereophonie und hat fleißig Sendungen gemacht hier. Und dann gab es am Ende der Funkausstellung eine große Pressekonferenz mit allen Intendanten der ARD. Und diese Pressekonferenz war eine Katastrophe, was die Stereophonie anfing. Die alle große Zurückhaltung, machen wir vorläufig noch nicht. Und die Leute wollen das vielleicht gar nicht und wie auch immer. SFB kann noch ein bisschen diskutieren.
Das dritte Programm will niemanden unterhalten, aber es wird bemüht sein, seinem Publikum Gelegenheit zu geben, sich selbst zu unterhalten. Und alles das will es und wird es tun, ohne Kompromisse zu machen.
Nein, Sie stören das. Herr Basich, ganz kurz, es ist gar nicht so lange.
Wollen Sie sich hinsetzen?
Ja, es geht ganz schnell. Erstens, ja. Wäre es möglich, dass Sie im großen Sendesaal mit uns jetzt eine Diskussion führen?
Ich würde vorschlagen, dass wir dieses Gespräch mit der Delegation hier führen.
Mit dem 9. November 1989 beginnt ein gesamtdeutsches Spiel in mehreren Akten, das natürlich auch den Rundfunk betrifft. In diesem Spiel gibt es Haupt- und Seitenwege, auch Sackgassen. Es gibt Hauptrollen zu vergeben und zahlreiche Nebenrollen. Dabei werden auch Kulissenschieber, Souffleure und Statisten sein. Am Ende werden bei diesem Spiel die Wiedervereinigung und die Neuordnung der Rundfunklandschaft im Osten stehen. Und es wird nicht nur von Gewinnern, sondern auch von Verlierern die Rede sein. Sie werden sich auch alle im Haus des Rundfunks treffen, das eine der wichtigsten Bühnen bei dieser Aufführung ist.
Die Nachrichten.
Es ist 0 Uhr. Hier ist der RBB, der Rundfunk Berlin-Brandenburg, der neue Fusionssender aus SFB und ORB. Sie hören Nachrichten.
Wenn ich darüber nachdenke, dass in diesem Haus Menschen in den Tod getrieben wurden, weil sie nicht hierher passten, weil sie Juden waren, weil sie Kommunisten waren. Wenn ich daran denke, dass hier Josef Goebbels einen Schreibtisch hatte und Eduard von Schnitzler, dann sage ich, mehr Geschichte unseres Faches an einem Platz ist nicht denkbar. Und die wollen, dürfen und müssen wir bewahren.
Ja, so eine...
Ich merke schon an Ihrem Applaus, dass Sie die prägnante Art, wie naja. Wolfgang Bauernfeind diese 80 Jahre in einigen Stimmen sozusagen zerlegt und zusammengefasst hat, schätzen. Ich möchte an dem ersten Zitat von die sagen, wo sich Alfred Braun, diese Reporterlegende, ganz gerührt erinnert an die sozusagen an die Brachfläche, die es noch dann vis-à-vis des Messezentrums, Messegeländes gab, anknüpfen. Warum brauchte Berlin in dieser Zeit ein Haus des Rundfunks und dann auch noch so einen gigantischen Bau, dessen allein Frontbau 155 Meter Länge aufweist?
Also, bin sehr dankbar, dass ich jetzt erst reden muss. Sie werden es unschwer hören. Ich bin leider sehr erkältet und habe hier eine Reihe Bonbons ausgebreitet. wenn nachher jemand noch welche für mich hat, bin ich dankbar. Ich bemühe mich jetzt einfach die Dinge sparsam darzustellen, damit ich am Ende dieser Dreiviertelstunde noch eine Stimme habe. Ja, also was Sie vorhin gehört haben, dieser Ausschnitt, das sind 5 Minuten, das ist lächerlich im Grunde genommen. Wenn man die ganze Bandbreite sieht und wenn man die vielen Stimmen noch im Ohr hat von Menschen, die hier eine Rolle gespielt haben. Es ist so, dass diese 5 Radiosendungen zunächst darstellen wollten, die Geschichte nicht nur des Hauses, sondern auch eines Mediums, des Hörfunks. Deswegen heißt dieses Buch auch logischerweise Tonspuren. Gut. Die Frage, auf die ich jetzt gleich eingehen will von Ihnen, Herr Larem, hat zu tun mit der Entwicklung des Mediums. Also hier in den 20er Jahren und schon vorher hat sich also das Medium entwickelt, und zwar als Wunder. Man muss sich die Situation vorstellen, die Leute waren gewohnt, dass sie 1:1 miteinander reden, die sehen sich und sagen Hallo und auf Wiedersehen. Damals hatten sie andere Grußformeln. Und plötzlich hört man eine Stimme und der Mensch ist gar nicht da. Wo ist der denn? Der ist irgendwo in der Welt. Und über das Radio oder über die Ätherwellen, wie der Techniker sagt, hat sich das entwickelt. Und plötzlich war man durch das Radio mit der ganzen Welt verbunden. Fantastisch. Sensationell. So, und nun kommt ein Mensch, Hans Bredow, auf die Idee und sagt, das muss man organisieren, dieses Medium. Das macht keinen Sinn, dass das irgendwo bei der Privatwirtschaft bleibt oder dass es bleibt bei den Soldaten, beim Militär. Das soll für jeden da sein, dieses neue Medium. Und so entwickelt sich allmählich der Rundfunk in den 20er Jahren. Zum Wohl. Ja, und dann fing man an, hier in einem ganz kleinen Haus in der Nachbarschaft, im Foxhaus am Potsdamer Platz, gibt es natürlich nicht mehr. Das war so ein kleines Haus und da hat man Studios reingebaut. Da haben sich die Leute getränkt, die gemacht haben, also die Sendungen gemacht haben. Alfred Braun natürlich an erster Stelle und viele, viele andere Schauspieler von den vielen großen Bühnen Berlins kamen dahin und haben gesagt, ja, das neue Medium, sensationell, ich kann jetzt vor einem Mikrofon mit Tausenden von Menschen sprechen, unglaublich. Und die haben sich alle getränkt im Foxhaus, es wurde immer enger, und die Hörerzahl stieg ja auch, man brauchte mehr Programm, mehr Sendungen, also man stand sich im Wege im Foxhaus. Und dann kam die Reichsrundfunkgesellschaft und der Reichsrundfunkkommissar, also Hans Bredow und Kurt Magnus, mit der Stadt Berlin auf die Idee, wir brauchen ein neues Haus. Wir müssen neu bauen. Und diese Gegend hier hat sich angeboten, das war ja Messegelände, da war ja vorher schon die Straumische Funkhalle, also so Anfänge von Organisation, baulicher Organisation von Radio. So, und da war eine Brache. Da sagte man, ja, da setzen wir es jetzt hin. Und so ist das entstanden. Durch die Wichtigkeit des Mediums ist dieses Haus entstanden.
Wie wichtig das ist, kann man sich ja vielleicht auch ermessen. Das Haus, sagen, ausgeschrieben wurde es 2728 als Wettbewerb. Hans Pölzig wurde dann als Architekt gewonnen. Die Grundsteinlegung erfolgt 1929, kurz darauf die Wirtschaftskrise, wenn man sich dieses Haus ansieht. Ein gewaltiger Bau, der gewaltige Ressourcen, auch finanzielle Ressourcen verschlungen hat. Und wenn man sich nun vorstellt, also 19 Monate später, das ist für so ein sehr riesiges Gebäude eine irrsinnig kurze Zeit, 19 Monate später, am 22. Januar 1931, wird dieses Haus eingeweiht. Dann kann man sich schon vorstellen, dass trotz aller Wirtschaftskrise, welch eine gesellschaftspolitische Drangsal herrschte, dass man das hier durchgezogen hat. Ich glaube, die einzigen, die am Anfang sagen, von dieser Idee wenig begeistert war die Baupolizei. Ich habe in den Akten, die sie recherchiert und verwertet haben, gesehen, alle Nase lang erschien hier die Baupolizei, immer alles zu groß, immer alles zu groß. Und irgendwann sozusagen kam die Rundfunk, Reichsrundfunkgesellschaft und setzte es durch, dass man sich über alle Schranken erheben könnte und jetzt endlich diesen Bau fertigstellt.
Naja, ich meine, wo gibt es das nicht? Einwände, wenn man was Großes machen will. Überall sitzen Bürokraten, überall sitzen Menschen, die meinen, nein, das sind die Vorschriften, so geht das nicht. Also dieses Haus ist fast illegal gebaut worden, wenn ich das jetzt mal sage. Die ganzen Ausmaße des Gebäudes, also dieses riesigen Schiffs, was Hans Pölzig aufs Papier gezeichnet hat und dann realisiert wurde, das war natürlich, wie ist denn das mit den Nachbargrundstücken, die Gebäude links und rechts, ist ja nicht der Abstand zu gering oder zu groß und das wölbt sich immer weiter nach hinten, das Haus, entsetzlich. Also die Baupolizei war immer dabei, das Ganze in eine Ordnung zu bringen. Und die Bauherren haben dieser Ordnung insofern Genüge getan, dass sie einfach weitergebaut haben. Und wie man sieht, mit Erfolg, wir sitzen in diesem wunderbaren Haus heute.
Was da entstanden ist in diesen 19 Monaten, ist ja nicht nur einfach ein monumentaler Bau, sondern also der Bau war noch gar nicht sozusagen eingeweiht, noch gar nicht fertiggestellt, da wurde er gefeiert. Also wer auch immer dieses Bauwerk anschaute, brach in Begeisterungsstürme aus. Was ist für Sie dieses, sozusagen das Faszinierende an dem Bau, in dem Sie ja nun auch seit 30 Jahren arbeiten?
Oder? Naja, es war ja nicht so gewaltig, dieses Haus, kann man nicht sagen. Es war zweckdienlich, es war funktional, es war schlicht im Grunde genommen. Es war von Pölzig gedacht als eine Stätte, in der man arbeitet, in dem er Rundfunk macht. Und so ist dieses Haus ja konzipiert. Also wenn Sie jetzt nachher durchgeführt werden oder durchgehen, werden Sie leicht feststellen, die Sendestudios sind alle im Inneren des Hauses. Und drumherum sind große, gekrümmte Gänge und da sind die Büros. Und die Büros sind im Grunde auch eine Schallmauer gegen den Außenlärm. Also geschützt sind die Studios im Inneren, einzeln aufgehängt wie Haus im Haus, um also noch eventuelle Erschütterungen denen aus dem Wege zu gehen. Es ist alles, es macht alles Sinn. Es ist nicht pompös, wie Bredow ja in dieser Originaltonmontage gesagt hat. Es ist im Grunde genommen ein bescheidenes Haus. Aber es ist nicht bescheiden in der Art und Weise, wie es gebaut ist, damit das Radio glänzen kann. Das ist der Punkt.
Und es war ja auch ganz, sagen wir mal, unbescheiden der Anspruch, nicht der nur alleine mit dem Haus des Rundfunks verbunden war, sondern auch mit der Rundfunkpolitik, nämlich Rundfunk für jedermann zu machen, sodass alle daran partizipieren können. Diese Aufbruchsstimmung der ersten Jahre bekam sehr schnell einen Dämpfer, also fast genau 2 Jahre nach der Einweihung dieses Gebäudes 1931 oder am 22. Januar 1931, am 30. Januar 1933 übernahmen die Nationalsozialisten die Macht und es dauerte auch nicht lange, bis die Nationalsozialisten nicht nur auf den Rundfunk aufmerksam wurden, das waren sie natürlich vorher schon längst geworden und hatten versucht Einfluss zu nehmen, aber dann sozusagen auch den Rundfunk und dieses Haus des Rundfunks eroberten, wie sie das nannten.
Naja, die Nazis waren ja schon vorher sehr rege. Es gibt also Zeugnisse von der Funkausstellung 32. Und die Nazis wollen da unbedingt ihren Plakat aufstellen für den Macht Deutsch, den Rundfunk. Also sie sind schon an allen Ecken und Enden dabei, dass die Weimarer Republik auch in diesem Punkt zu stürzen. Und die Radioleute und die Rundfunkleute, die Weimarer, wie sie sagten, verächtlich, die Systemrundfunker, ja, die mussten weg. Und das fängt schon damit an, dass also hier im Haus ein Mann saß, Arnold Bronnen, Hörspieldramaturg, in den 20er Jahren eine Berühmtheit, Expressionismus, eher auf der linken Skala angesiedelt, der dann plötzlich rechts wird und sagt, das Volk und wir und das Radio und die Weimarer mit ihren elitären Ansprüchen, diese Juden natürlich auch, ja, die Salonbolschewisten etc. Also Bronn saß hier als Hörspieldramaturg und beobachtete den Sender. Wer geht denn hier ein und aus, mit wem? Also im Grunde genommen war er der Wolf im Schafspelz. Und es gibt Aussagen, die ich aus alten Sendungen habe von Zeitzeugen, die sagen, der Mann war unheimlich, der Mann hatte Kontakt zu Goebbels. Was wird er morgen erzählen? Können wir noch miteinander ordentlich reden in der Kantine? Also so eine Situation entstand schon vor 1933. Und dann mit der Machtergreifung war dieser sogenannten, war die Sache ja klar. Die Weimarer mussten alle raus, wurden alle entlassen. Und dann wurde ein hinter Prozess gemacht, wegen angeblicher Korruption. Sie hätten die Gebühren, damals wurden schon Gebühren bezahlt, wie heute, das ist ja richtig so, die Gebühren hätten sie veruntreut. Also so eine lächerliche Geschichte, die dann aufgebauscht wurde von solchen Agitatoren wie Adamowski, der seinem Meister Goebbels, den fiel ihm nicht nachstand, sondern ihn sogar übertraf, mit Häme, mit Spott, mit glatten Lügen in der Öffentlichkeit, wurden die Leute fertig gemacht. Aber es gab noch Gerichte, die dann diese dürftige Beweislage sahen und sagten, liebe Leute, ihr könnt ihn nicht verurteilen, es gibt nichts, ja, was da ist an Beweislast. Und so wurden sie dann erst waren sie noch im Konzentrationslager, Alfred Braun unter anderem und andere wie Magnus. Und dann wurden sie ins Gefängnis gesteckt, dann wurde der Prozess gemacht und danach wurden sie irgendwie daraus entlassen und vegetierten vor sich hin bis 1945. Das war das Schicksal ja vieler, nicht nur linker, bürgerlicher, aufgeklärter Menschen, dass sie einfach aus dem Verkehr gezogen wurden. Das dazu, also zu den leitenden Köpfen.
Nachdem sozusagen die Nationalsozialisten sagten, diese Weimarer Systemrundfunkleute nun weitgehend aus dem Haus vertrieben waren, begann etwas, wie in den anderen Teilen der Gesellschaft ja auch, also ein Gleichschaltungsprozess. Wir haben vorhin das Zitat von Josef Goebbels gehört, dessen Anspruch er gleich von Anfang an unmissverständlich machte und in welcher Funktion er den Rundfunk sah, als das geeignete Instrument zur Durchtränkung, des Geistes mit dem Geist der Zeit, also mit dem nationalsozialistischen Geist. Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Na, Goebbels war ja raffiniert. Er war ja nicht tump. Es war jetzt eine Gefährlichkeit. Und er hat mal gesagt, dieser Satz hat mich sehr erschreckt, in dem Zusammenhang des Dritten Reiches, man muss Sendungen machen, wo man die Propaganda nicht merkt. Die Sache muss subtil kommen. Es nützt nur nichts, wenn man Militärmärsche von morgens bis abends spielt und solche markigen Parolen über den Sender schickt. Nein, wir machen das leise. Wir machen das unterhaltsam, wir machen Kinderfunk, lass die Kleinen alle zu mir kommen. In dieser Art und Weise versucht man, die Leute auch zu manipulieren. Ja? Also erster Pfeiler Unterhaltung, zweiter Pfeiler Reportagen von großen Veranstaltungen der Nazis. Die hatten auch Wirkung natürlich, da war Masse und da war Masse zu hören. Und da waren nicht nur Hitler, sondern auch andere, die vor dem Mikrofon dann immer so ihre rhetorische Kraft entfalteten und die das Volk sozusagen einschwören wollten auf die Nazi-Propaganda. Das war auch reizvoll, ja. Überall im Lande, im Dritten Reich, wurde irgendwie eine gemeinsame Aktion gemacht. Die Autobahn wurde natürlich auch gemeinsam gebaut, es wurde alles gemeinsam gemacht. Und sowas konnte man wunderbar übertragen. Das waren so diese Feste der Nationalsozialisten, die im Radio natürlich eine Rolle spielten. Und der Triumph der Unterhaltung war natürlich wieder in diesem Haus die Wunschkonzerte. Die Wunschkonzerte nicht hier, sondern im großen Sendesaal. Da wurden für die Soldaten, für die Verwundeten, die Opfer des Krieges, die also ledierten, die wurden da zusammengerufen und die durften sich was wünschen. Und dann waren die bekannten Unterhaltungsstars wie Marika Röck zum Beispiel, auch Heinz Rühmann, waren dann hier und haben vor sich hingeträllert und waren lustig und heiter und froh gestimmt. Und eine Kompanie irgendwo in der Nähe hat eine Gulaschkanone spendiert für die Winterhilfe, also so in dieser Richtung geht das dann voran, sodass man immer den Versuch machte, die Leute abzulenken von dem Eigentlichen, was passierte. Es ging aber nicht lange gut. Wie wir ja alle wissen, Berlin wurde zerbombt und man konnte nicht mehr viel ablenken. Und dann sagte Goebbels so, jetzt spielen wir nur noch Bruckner und Wagner. Also die Leute wurden eingestimmt in einer Endlosschleife auf ihre eigene Beerdigung. Das muss man sich vorstellen. Ja.
Nein, Sie schildern ja auch in Ihrem Buch, wie so spätestens nach der Niederlage in Stalingrad auch der Unmut wächst. Es gibt einzelne Widerstandsaktionen, auch hier im Haus des Rundfunks, wo Flugblätter gedruckt und verteilt werden. Am 20. Juli spielt das Haus des Rundfunks hätte eine ganz entscheidende Rolle spielen können, als ein Trupp hier einrückte.
Naja, das war im Grunde eine am Anfang gut geplante Aktion, wie der ganze 20. Juli. Man hat behauptet, es wird gegen Hitler geputscht, haben die Putschisten gesagt. Und deswegen müssen wir jetzt Hitler und Leute schützen und haben dann die SS entwaffnet. Das war also ein ganz raffinierter Trick. Und so haben sie einen braven Major Jakobs mit seiner Kompanie in Marsch gesetzt. Der soll mal hierher gehen und soll das Rundfunkhaus besetzen. Und das hat er auch gemacht. Befehl ist Befehl. Der wusste ja gar nicht, was gespielt wird. Ja. Und dann erst durch Telefonate mit Goebbels, gab es natürlich Standleitung Goebbels, Haus des Rundfunks, wurde er aufgeklärt, Hitler sei gar nicht umgekommen, er lebt noch und dieses Argument, es sei ein Putsch, sei gar kein, von den 20. Juli-Leuten, sie seien die eigentlichen Putschisten, das kam dabei raus. Also Major Jakobs rückte wieder ab und der Mann, der vom Widerstand mit der Straßenbahn vom Bendlerblock hierher kommen sollte, um dem Jakobs zu sagen, jetzt lass mich mal, wir gehen jetzt hier an die Mikrofone und verkünden den Sieg des 20. Juli. Dieser Mann kam natürlich mit der Straßenbahn nie hier an. Also das ist auch ein Hinweis darauf, dass es drunter und drüber ging nach dem Attentat von Stauffenberg auf Hitler und dass die Dinge nicht richtig und gut organisiert waren. Das ist ein kleines Kapitel in dieser Geschichte.
Sie sprachen ja vorhin von Wagner und Bruckner und also langsam stimmte man die Leute auf das Ende ein, um das Haus des Rundfunks, das von Bombentreffern weitgehend verschont geblieben war, hatte man Sandsäcke aufgehäuft auf eine Flak, die man am Anfang noch auf dem Dach montiert hatte. Wenn ihr sagt, das sparen wir uns, dann wären wir erst recht Ziel von Bombenangriffen. Aber es wurde ein Bunker eingerichtet, hier auf dem Gelände, oder ich glaube zwei, ein Hochbunker und ein Funkbunker. Und man könnte sagen, das Programm der letzten Monate war unterirdisch.
Naja, der Bunker wurde schon relativ nach dem Krieg hier gebaut, weil man einfach schützen wollte. Das Herz einer jeden Rundfunkanstalt sind die Nachrichten, die Nachrichtenredaktion. Das wollte man natürlich schützen. Und deswegen hat man hier einen Bunker auf dem Gelände gebaut. Und nachher in den letzten Monaten sind dann auch die ganzen Sendungen aus dem Bunker gefahren worden. Das ist richtig. Also so wie sich Herr Hitler hat einbunkern lassen, so haben sich hier auch die Menschen, die hier gearbeitet haben, einbunkern lassen. Alles ging unter die Erde, ja? Sozusagen maulwurfsartig. Ja? Und man erwartete dann eben das Ende des Grauens.
Das ist ja gekommen, also am 2. Mai.
Naja, das war schon eine gespenstische Situation. Ich beschreibe es ja in meinem Buch, als hätte Goya es gemalt in seiner düsteren Periode, also schattenartig, ja, nur beleuchtet von ein bisschen, was vom Funkturm herüberkam, der brannte schon, ja, das war hier so eine gespenstische Situation, hier ein Feuer, da ein Feuer, die verängstigten Mitarbeiter auf dem Hof, ja, was machen wir jetzt? Und dann dieses Ausbruch raus hier über eine Spandauer Straße, über die Havel rüber. Da waren natürlich schon die Russen, also die Leute kamen alle nicht durch, die meisten sind umgekommen. Und einer meiner Hauptzeitzeugen, der Richard Bayer, der hier Nachrichtensprecher wurde und dann auch eine der letzten Absagen gemacht hat des Reichsrundfunks, der war unterwegs auf dem Motorrad. Und der kam also auch nur bis zur Brücke, dann ist er wieder irgendwo in den Keller rein und dann ein Kollege dabei, der konnte Wasserpolnisch, wusste ich auch nicht, was das ist. Also eine Mischung aus Polnisch und Russisch. Und der hat den russischen Soldaten, die ihn festnehmen wollten, hat er dann überzeugt, dass ihn gar nicht ganz so schlimm wäre, weil sie ein bisschen Polnisch und Russisch sprechen. Und dann sind die wieder, muss man sich überlegen, in dieser chaotischen, infernalischen Zeit, sind die wieder rüber ins Haus des Rundfunks, sind durchs Fenster rein und ja, das war für sie Heimat geworden und sind hier geblieben, bis die Russen kamen. Es gibt schon verrückte Geschichten.
Ich erinnere mich nur an diese Geschichte von Rehabell, der sagte, dann war ich da draußen und ich kannte doch gar nichts. Und in dem Chaos fand ich mich überhaupt nicht zurecht. Also bin ich wieder zurück, weil da kannte ich mich aus. Da war ich zu Hause, da habe ich tagtäglich gearbeitet. Nachdem am 2. Mai das Haus des Rundfunks besetzt wurde, eine Woche später Kapitulation, endgültige Abmoderierung des Dritten Reiches, 4 Tage später die erste Rundfunksendung, wieder aus dem Haus des Rundfunks. Wie geht das?
Das ist auch ungeheuerlich, wenn man sich das vorstellt. 13. Mai, die ersten Sendungen. Also die Russen waren ja schlau und haben gesagt, also sie waren ja die Ersten, die nach Berlin kamen, hatten ja Berlin erobert und sagten dann, naja, das Haus des Rundfunks haben sie schon vorher geschont, sie haben es also nicht beschossen, wie die Umgebung hier. So, das wird jetzt natürlich unser erstes Instrument, um unsere Politik zu vertreiben und zu vertreten. Ja, und dann wurde ein Hans Mahle, der im Grunde Jugendarbeit machen sollte, der mit der Gruppe Ulbricht nach Berlin kam, der aber irgendwie früher schon mal Radioerfahrung gesammelt hatte. Der gute Hans Mahle wurde von Bersarin, dem russischen Stadtkommandanten, beauftragt, du machst mir jetzt eine Sendung, am 13. Mai will ich, dass hier gesendet wird. Und das war hier ja also auch wiederum chaotisch, viele Flüchtlinge waren hier, es war auch vieles hier nicht so richtig in Ordnung. Die ganzen Sendeleitungen waren gekappt. Also die Armen mussten rausfahren nach Tegel, da gab es einen Sendeturm und von dort aus die erste Sendung fahren. Und noch eine Anekdote fast am Rande. Die Russen bestanden darauf, die Sendung fängt an mit den 4 Nationalhymnen der Alliierten. So, und nun wusste man leider nicht so richtig, wie die amerikanische Nationalhymne klingt. Keine Ahnung. Dann wurde aufgeregt hin und her gerufen, wer weiß davon was. Und dann kam das Gerücht auf, hier in der Nähe, in der Kantstraße, wohnt ein Musiker auf dem Dachboden, verarmter Musiker, natürlich verarmt. Und wer war das? Es war, hoffentlich spreche ich das jetzt richtig auf, Schelibidache. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Herr Mateka hätte seine Freude dran. Und der saß da oben auf dem Dachboden und sagte, ja, ja, natürlich, ja, ja, habe ich, weil ich es vorspielen oder ich habe sogar noch eine Platte. Dann ging es wieder zurück ins Haus und dann war diese amerikanische Nationalhymne nun endlich auch da. Und dann ging das Programm los mit einer riesigen Übertragung von Moskau, von der Siegesfeier. Viel Feuerwehr, viel Licht dort auf dem Roten Platz. Und hier im sehr dunklen Berlin wurde diese Sendung ausgestrahlt.
Das, was sich daran anschloss, also die nächsten 10 Jahre anschloss, also war für mich eines der faszinierendsten Kapitel oder ist für mich auch das faszinierendste Kapitel in der Geschichte des Hauses des Rundfunks. Was ich lange Zeit, also ich bin jetzt seit über 25 Jahren in Berlin, was ich lange Zeit gar nicht wusste, ich bin immer hier vorbeigefahren und für mich war der SFB immer so Herzen West-Berlins. Also ich meine, westlicher als hier kann man gar nicht sein im West-Berlin. Also nicht geografisch,
Sie
sondern...
Sie kommen ja nicht aus dem Osten.
Nein, ich komme... Kommt auch aus dem Westen. So, und dann bin ich immer hier vorbeigefahren und das habe ich erst nie gewusst, dass von 1945 bis 52, ich sag mal bis 56 gehörte das hier den Russen, den Sowjets, bis 1952 sendeten sie auch aus diesem Haus. Und dann habe ich mir gefragt, wie geht das? Wie geht das mitten im Herzen West-Berlins nicht nur einfach ein Gebäudeensemble besetzt zu halten, sondern das Propaganda-Instrument, mit dem man sozusagen direkt diejenigen vor der Haustür beschallt. Wie geht das, solch eine Enklave? Warum hat man die Sowjets hier nicht im Laufe des Jahres 45 oder spätestens 1949 verjagt? Oder, also, das war für mich, also, das erste Mal.
Wer sollte sie verjagen? Nicht. Ich meine, es war eine ganz einfache Situation. Erst waren die Russen hier, dann kamen im Juli 45 die Westalliierten, da waren Geschäfte gemacht worden. Ein Teil Thüringen und Sachsen, was von den Amerikanern besetzt war, von den Engländern, Niedersachsen ging, also nicht Niedersachsen, aber noch weiter östlich, ging an die Russen. Dafür durften die drei Westalliierten hier nach Berlin. Dann wurde das in vier Sektoren aufgeteilt, dann gab es einen Alliierten, gab es Gremien, wo die sich zusammensetzten und die Russen sagten, naja, also warum sollen wir das jetzt teilen hier? Es gibt keine Vereinbarung bisher. Man kam zu keiner Vereinbarung. Na, was haben die Amerikaner gemacht? Die haben gesagt, na, dann gründen wir auch unseren Rundfunk, dann haben sie den RIAS gegründet. Und dann haben die Engländer auch noch gesagt, es wäre eigentlich auch ganz charmant, wenn der NWDR hier ein Landesstudio hätte am Heidelberger Platz, im Zahnärztehaus. Und so hat sich die Situation stabilisiert, möchte ich fast sagen. Ja, also jeder hatte seinen Sender und dann kann man ja nicht sagen, die Russen haben ihr Programm gemacht, sondern die Deutschen haben ihr Programm gemacht. Deutsche, Kommunisten, Sozialisten und gleich nach dem Krieg einfach auch Menschen, die Antifaschisten waren und nicht mehr. Und die einfach gesagt haben, in der ersten Phase war es ja so, da ging es darum, Antifaschismus deutlich zu machen in Deutschland, aufzuklären. Und erst allmählich hat sich das auch im Zuge des Kalten Krieges dahin entwickelt, dass dann hier Propaganda aus DDR-Sicht gemacht wurde. Also vom Rundfunkkomitee, Nationalkomitee. Und dass aus der DDR die Dinge hier gesteuert wurden, das waren alles Deutsche natürlich.
Klar, das, also was wir hier für dieses Buch als Coverfoto gewählt haben, finde ich, also da gibt es zwei Elemente da drauf, also die ich auch eben erst spät kennengelernt. Da gibt es ein Warnschild, darauf steht: Achtung, dies ist kein Westberliner Sender. Die Westberliner Sender sind NWDR, Heidelberger Platz 3, RIAS, Kufsteiner Straße 69 und dann britische Soldaten, Stacheldraht, das Haus des Rundfunks abgeriegelt.
Naja, das war dann im Juni 52, Pfingsten. Als die Engländer einfach, sag das mal ein bisschen salopp, die Faxen dicke hatten. Weil nämlich Erlegrund, Steinstücken, also die Enklaven vom Osten aus gesehen, die zum Westen gehörten, abgeriegelt wurden. Und da hat man gesagt, das waren so kalte Kriegsgeschichten, die haben sich ja nun hier immer weiter, sind hier immer weiter eskaliert. Und dann sagten die Engländer, nun riegeln wir auch mal ab. Und damit haben sie das Haus des Rundfunks abgeriegelt. Und nun war es nicht so hochdramatisch, wie Karl Eduard von Schnitzler, den Sie gehört haben, in einem kurzen Ausschnitt es erzählt. Das war natürlich auch Propaganda. Natürlich wussten die DDR-Rundfunkleute, natürlich wussten die Russen, dass sie das nicht mehr sehr lange hier halten können. Und sie hatten schon im Vorfeld angefangen, Ersatzkapazitäten zu schaffen. Ja? Also ein kleines Funkhaus in Grünau, ein paar Büros in der Friedrichstraße und dann sehr zügig wurde ja später dann auch noch 52, 53. In einer Leperstraße eine alte Möbelfabrik umgebaut zu einem Rundfunkhaus. Also so überraschend kam es nicht. Man war schon ein bisschen vorbereitet. Und ja, und dann stand das Haus leer.
Ja, es hieß dann Haus des Schweigens. Ich glaube, von 1952 bis 1956 patrouillierten ein paar einsame russische Soldaten rund um das Gebäude. 4 Jahre lang, also nicht immer die gleichen. Die wurden schon noch abgelöst gelegentlich, ja, es gab dann ein Tor, das wurde von den Briten bewacht und da durften nur sowjetische Laster ein- und ausfahren und darüber sozusagen regelte man die Besetzung. Aber sozusagen, und immer wenn Leute reingebracht wurden, wurde auch immer ein Teil der Einrichtung rausgebracht. Und als 1956 man sagte, nun übergeben wir das Haus des Rundfunks.
Naja, ich muss leider korrigieren, wo wir ja beide das Buch gut kennen. Ne? Das wurde alles 1952 gemacht. 1952 mit der Abriegelung. Mhm. Und danach sind die Russen ja raus. Und dann haben sie alles, was nicht nied- und nagelfest war, aber auch was nied- und nagelfest war, mitgenommen. Da wurden Flügel, Blüthner Flügel im Hause gesucht, gefunden, rausgeschafft. Ja, da wurde ein Dieselaggregat rausgeschafft, also schwere Maschinen. Und dann wurde das Haus systematisch von innen zerstört. Ja, also Leitungen wurden kreuz und quer geschaltet. Also es war einfach eine Wüstenei, mehr und mehr. Und die Leute gingen hier drumherum, die Westberliner, sagten, merkwürdig, merkwürdig, an dieses Haus, ja, da laufen immer so ein paar Soldaten auf und ab. Das ist so leer, ja, das ist so ein Haus, ja, wie man sagt, diese Fensterhöhlen wie tote Augen, ja, das ist immer so diese Metapher. Das stimmte, so war's, ja. Also das war ein ganz merkwürdiges Gefühl, glaube ich, für die damaligen Menschen, die in West-Berlin, das kann ich noch erinnern, hier rumzulaufen, das hatte was Bedrohliches.
Aber das war ja nach wie vor ein Identifikationsobjekt, dieses Haus, ja, des Russen, was sich ja dann zeigte, ja, nachdem 1956 das übergeben wurde, dass man dann nicht sagte, okay, also jetzt gehört das wieder uns, dass der Spuk hat ein Ende, aber sagen wir, werden jetzt gar nicht dieses völlig innen ausgeweidete Haus irgendwie nochmal in Angriff nehmen, das zu sanieren, machen irgendwo Neubau, sondern dass man sofort sagte, also als man das wieder in Besitz nahm, wir beginnen mit den Restaurierungsarbeiten, nicht im Originalzustand, da hat es dann einige auch also zumindest vom Design.
Also jeder Architekturfreund hat es ihn geschaudert, ja. Es war ja so, die Russen, die Sowjets hatten dieses Haus unentgeltlich, ohne etwas zu verlangen, dem Westberliner Senat gegeben. Die konnten mit dem Ding hier nichts mehr anfangen. Das war für sie totes Kapital. Also machen wir noch eine Geste draus, sieht gut aus. Der Westberliner Senat hat es übernommen. So, und das war natürlich auch so ein bisschen ein Geschenk, wo man, wenn man genauer hinsieht, feststellt, es ist kein Geschenk. Dieses Haus war eben total kaputt und das musste saniert werden. Und es wäre unsinnig gewesen, einen Neubau zu bauen. Es waren ja hier im Grunde die Konzeption, Radiohaus war ja da. Und plötzlich hatte so gebaut, dass es auch noch 57 modern war. Also hat man angefangen, das Haus zu renovieren. Nur hat man bestimmte Dinge gemacht, weil es damals nicht denkmalgeschützt war, die ein bisschen, sage ich mal, gewöhnungsbedürftig sind. Man hat den Lichthof, der ist wunderbar, wenn Sie hier alle reingegangen sind, dann sehen Sie diese wunderbare Farbkomposition, Sie sehen diese wunderbaren Balustraden mit diesem frechen Gelb, ja. Sie sehen die roten Treppen hochgehen, Sie sehen die Weite, die Transparenz, bis nach oben können Sie gucken zum Glasdach, die schönen Ampeln, die runterhängen, nichts davon. Drahtglasplatten hat man eingesetzt, die Gitterbrüstung hat man abgeschlagen, ja, irgendwo hingeschafft. Und diese wunderschönen Lampen hat man auch abgehängt, übrigens entworfen von der Frau von Pölzig, und hat diese sehr schönen modernen Lampen reingebaut. Das waren riesige Stangen, die von oben nach unten gingen. Und unten so, also noch, schon noch über dem Kopf der Menschen, waren viele hundert Glühbirnen angebracht. Wie man dann damals sagte oder später sagte, Explosionslampen, ja, die hingen hier runter. Und ich verstehe jetzt auch, als ich hier 78 herkam, dass dieses Haus auf mich überhaupt keinen Eindruck machte. Als ich hier reinkam, das war grau, das war fast ein behördenartig, war das. Ich dachte immer an meine Schule, da gab es auch eine Aula, dachte immer merkwürdig, was ist hier los, ziemlich preußisch. Ich kam ja aus Bayern. Also, auf mich hat es keinen großen Eindruck gemacht. Und erst mit der Zeit habe ich überhaupt begriffen, durch eigene Sendungen über die Geschichte des Hauses, über Menschen, die im Haus eine Rolle spielten, dass hier eine Dimension, eine historische Dimension vorliegt. Und für jedermann erkennbar war es ja mit der Renovierung 87, als es in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt wurde, dieses Haus, was das für ein Juwel ist.
Ja. In diesen 30 Jahren sozusagen, die zwischen der ersten und der zweiten Renovierung liegen, liegt auch die Hochzeit des Senders Freies Berlin, der 1954 gegründet. Wir haben es vorhin gehört, die erste Ansage, nicht aus dem Haus des Rundfunks, der 1957 hier einzog, Programm machte. Und diese Passagen über, oder sagen wir, dieses Kapitel der Geschichte des Hauses der Rundfunk, des Hauses des Rundfunks, wenn ich das bei Ihnen lese, dann schimmert mir an allen Ecken und Enden Leidenschaft. Ich möchte fast sagen, eine Liebeserklärung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch. Also diese 60er, 70er, 80er Jahre, um diese 30 Jahre zwischen der ersten und zweiten Renovierung zu nehmen, das feiern Sie geradezu in dem Buch. Und ja, den SFB als innovativen Sender.
Das kann man mit Recht, mit Fug und Recht auch sagen. Der SFB war ja ein kleiner Sender, hatte auch nie viel Geld. Er hat bis heute, na heute ist der RBB, ist ein bisschen größer als der SFB zusammen im ORB, aber die finanziellen Probleme waren ja immer da bei diesen kleinen Landesrundfunkanstalten. Im SFB gab es eine Innovation, die noch aus der Nazizeit stammt, dass hier Toningenieure die Stereophonie entwickelten. Und es gibt grandiose Aufnahmen von klassischer Musik, Furtwängler-Aufnahmen, Karajan-Aufnahmen in Stereophonie. Und an diese Tradition knüpften die Toningenieure und die Musikredakteure an, nach dem Krieg in den späten 50er Jahren, und entwickelten die Musikstereophonie und waren da sehr weit. Und dann gab es, das hat man jetzt hier ja auch gehört, diese Funkausstellung, und die anderen Rundfunkanstalten sagten, wieso, warum, geht doch gar nicht, Stereophonie kann man gar nicht hören, muss man zwei Radioapparate aufstellen, wo setzen wir die Leute hin, in die Mitte oder was. Also die waren sehr schwerfällig, die großen Anstalten, immer wieder dasselbe. Sie waren sehr schwerfällig und dann hat man im SFB das aber munter weiterentwickelt und war führend, federführend in der Angelegenheit. Und dann kam noch ein entscheidender Punkt dazu, dass diese Stereophonie auch als Chance begriffen wurde, Wortproduktion akustischer zu gestalten und zu entwickeln. Und da gab es hier in diesem Haus auch jemanden, auch einen Pionier, er sitzt hier rechts da hinten, Peter Leonhard Braun, der diese Stereophonie sozusagen in die Wortproduktion einbrachte. Also hier war auch Federführung. Dann gab es auf dem Kultursektor Ernst Schnabel, den Sie gehört haben, mit dem wunderbaren Ausspruch, dass wir nicht das Publikum unterhalten, sondern es unterhält sich selbst, und ohne Kompromisse machen wir die Programme. Dass also Schnabel als Herausgeber mit dem NDR zusammen und dem SFB einen großen Kulturabend entwickelte, mit den vielen anderen Redakteuren und Autoren. Das war also sozusagen eine, ja, wie soll ich sagen, das war Avantgarde, Kulturavantgarde, die über das Radio vermittelt wurde. Und da kamen also alle Größen der Zeit zusammen. Da wurden Mitschnitte gemacht von den Tagungen des Literarischen, der Gruppe 47 natürlich. Es wurden Abende gemacht mit Schwerpunkten, Kafka, Proust, Benjamin, also da war Hochkultur aber auf eine Weise vermittelt, dass es jeder spannenden finden konnte. Und die gibt es übrigens alle noch im Archiv, hoffe ich, diese schönen großen Abende vom dritten Programm.
Vieles davon habe ich, es gab, glaube ich, 1997 so eine große Rückschau, 50 Jahre, ja. Jetzt müsste ich überlegen, also 50 Jahre SFB, aber da gab es eine Rückschau mit vielen Originaldokumenten, ein Jahr lang, jeden Tag, und da war einiges davon zu hören. Mhm. 1989, 90, auch nochmal sozusagen, Eine Sternstunde, hier Haus des Rundfunks wird zur Informationszentrale, nicht nur des Mauerfalls, sondern auch dann begleitet die deutsche Einheit. Aber das war sozusagen die Euphorie im November, Dezember, die mit auch verschiedenen Aktionen, Konzerten begleitet war, war zugleich auch ein der Anfang, sagen, des Einheitsprozesses im Rundfunk.
Darf ich nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen? Mhm. Bei den Innovationen war auch wichtig im SFB die Jugendprogramme, der SFBeat, der für viele, die in West-Berlin groß geworden sind, die durch die ganze Jugend begleitet, dieser SFBeat, und das ist für sie, gehört zur Kinderstube und zur Jugendstube dazu. Das war das erste Zielgruppenprogramm, und man pädagogisierte nicht mehr Jugendliche, sondern man machte Programm für die Jugendlichen in dem Sinn, dass man ihren Ton aufnahm, ihre Musik aufnahm und dann auch in der Stadt natürlich die verschiedenen politischen Felder beobachtete, also die verschiedenen Kulturen, ja, also die, was sich politisch hier entwickelte, darstellte. Dann gab es die APO-Zeit. Und die APO wollte hier ins Haus rein, ja, und wollte, als Dutschke angeschossen wurde, wollte protestieren gegen die Manipulation der Medien, damit man sie in erster Linie Springerpresse, aber auch den SFB. Die kamen hier rein, ja. Und das war also eine sehr bewegte Zeit. Und so entwickelte sich auch im SFB selbst etwas, dass auf der einen Seite diese Zielgruppenprogramme mit den großen Sendeflächen, dass die Menschen also mehr draußen waren und vor Ort recherchiert haben, Zielgruppenprogramme auch gemacht haben. Also alles, was politisch interessant war in der Stadt, dazu gehörten eben auch die Hausbesetzer, dazu gehörten andere Gruppen. Sowas muss
wurde,
man ja.
Dann wurde der SFB Rundfunk.
Das muss man ja abbilden. Und so entstand etwas Merkwürdiges. Dieses Haus war plötzlich von der Belegschaft her gespalten. Auf der einen Seite waren die, die die Politik machten. Das war, ich nenne meine Hausnummer, Matthias Walden, also Chefkommentatoren, die so ein bisschen, ich sage mal, rechtskonservativ waren oder konservativ. Wie man auch sagte, salopp, das sind die Leute, die die Programme ansagen mit Schlips und Kragen. Und auf der anderen Seite waren die Leute, die mit dem offenen Hemd kamen und mit Jeans kamen und sozusagen so eine Art Gegenkultur darstellten. Das wurde dann sehr lustig, dass diese beiden Fraktionen miteinander auch gar nicht mehr so viel redeten. Aber ich sage im Nachhinein, beide Fraktionen haben die Stimmung in der Stadt abgebildet, haben die Summe von dem, was in West-Berlin passierte, abgebildet. Dazu gehörte das Konservative und das andere eben auch. So, dann zum Radiofrühling will ich noch sagen, das habe ich dann selber erlebt. Dem habe ich es übrigens zu verdanken, dass ich überhaupt hierher gekommen bin, vom schönen München ins aufregende Berlin. Im Radiofrühling war plötzlich Geld da. Das ist ganz selten, habe ich nie wieder erlebt hier. Geld da, um ein drittes Programm zu bauen. Das war für die anderen Hörfunkprogramme natürlich auch eine Entlastung. Man hatte mehr Sendefläche. Man brauchte auch mehr Menschen, die diese Sendefläche füllen. Und der Radiofrühling bedeutete, wir konzipieren auch viele Sendungen neu. Und da gab es in der Belegschaft wirklich ein Hin und Her über die Flure. Konzeptgruppen haben sich gebildet, haben sich die Papiere um die Ohren geworfen. Es war eine Aufregung, es war Stimmung da. Es war, wie dann Florian Parkhausen so schön sagte, Sender Freies Berlin heißt, das ist ein freier Sender in Berlin. Ja, das ist ein freier Sender von der Verfasstheit der Belegschaft im Inneren. Man kann miteinander reden, diskutieren, Widerworte einlegen. Es ist Lebendigkeit da.
Doch nochmal zurückzukommen auf meine vorige Frage. Hat es denn dann diese Diskussionskultur ab Frühjahr 1990 auch gegeben, als es darum ging, was machen wir nun? Also als ich abzeichnete, es wird eine politische Einheit geben. Was macht man nun also mit den Rundfunksendern? Davon gab es ja verschiedene in Berlin, aber auch also in der DDR Westdeutschland. Also da muss jetzt etwas passieren. Die können ja nicht alle nebeneinander weiter her existieren. Da wurde heftig diskutiert.
Na, erst war mal Euphorie, nicht? Also als die Mauer fiel, war Euphorie, da war Euphorie angesagt. Und von hier aus wurde berichtet, von diesem Haus aus, in die ganze Welt hinein, was sich abspielte vom 9. November an. Und mit großem Einsatz der Kolleginnen und Kollegen, keine Frage. Es gab zum Beispiel dann das Konzert für Berlin, das wurde sozusagen aus dem Stegreif organisiert. Das war, also da kommt der Joe Cocker hier rein ins Büro von einem leitenden Redakteur und da sitzen Redakteure auf dem Boden rum mit Papier und sagen, vielleicht können wir den noch und vielleicht den noch und den noch zum Konzert bestellen oder kriegen für ein Konzert. Und der Joe Cocker wundert sich immer und sagt, na, wie wollt ihr denn das machen? Wie wollt ihr denn morgen eine Halle füllen mit 20.000 Leuten? Es ist ihnen gelungen. Sie haben sie gefüllt. Da war ein unglaublicher Impetus da, dieser Zeit gerecht zu werden mit entsprechenden Radiomitteln. Also man macht ein Konzert. So, und dann wurde die Euphorie natürlich weniger, wie überall in der Gesellschaft. Es ging um Besitzstände. Radio DDR, von der DDR war natürlich ein Riesenapparat mit ganz, ganz vielen Menschen. Es gab die Landesrundfunkanstalten in der Bundesrepublik in West-Berlin. Ja, wie kriege ich das zusammen? Kriege ich das überhaupt zusammen? Das waren die Fragen. Wer bleibt übrig? Rosenbauer hat das mal sehr schön gesagt. Für mich war wichtig in seiner lakonischen Art, das fand ich einen wunderbaren Satz, in der damaligen Diskussion, da war er im WDR, unsere größte Sorge war, dass der WDR groß bleibt. Also das waren Verteilungskämpfe einfach, auch bei den Westanstalten, selbstverständlich. Konkurrenz, so. Und mit dem Einigungsvertrag, das ist die Geschichte ist ja nur allen bekannt, hatte zur Folge unter anderem auch, dass der DDR-Rundfunk in Anführungsstrichen abgewickelt wurde. Mhm. Und dass sich dann nochmal neue Landesrundfunkanstalten bilden konnten, wie der Mitteldeutsche Rundfunk eben, wie der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg. Der SFB blieb alleine, der wäre gern damals mit jemand anderem zusammengegangen. Aber wie es denn auch nun sein sollte, der NDR war sehr mächtig damals und es ging darum, dass Sachsen-Anhalt, dass Mecklenburg-Vorpommern, ja, dass also mit SFB, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt so eine Drei-Länder-Anstalt wird. Der NDR hat gesagt, der SFB hat doch gar kein Geld, liebe Leute, um in Schwerin ein Funkhaus aufzubauen. Das haben wir. Mir hat er nicht gesagt. Das hat gereicht. Also der SFB blieb dann alleine, aber so benachbart mit dem ORB, also das sind ja von hier nach Potsdam, da ist man ja eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, manchmal sogar schneller, dass man natürlich sagte, also das macht keinen Sinn, wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen kooperieren, wir müssen unsere Ressourcen, die wir haben, die schmal sind, effektiv einsetzen. Und so entstanden Kooperationen, es gab neue Radioprogramme und das war im Grunde das Fundament für den RBB, der dann im Mai 2003 auf Sendung ging.
In diesem reich bebilderten Buch von Ihnen kann man ja auch so die Stimmungsschwankungen nachvollziehen. Also man sieht die Reporter beim Fall der Mauer, man sieht das Konzert für Berlin, von dem Sie gesprochen hat, man sieht hungerstreikende junge Mitarbeiter des DT64, die um ihre Arbeitsplätze fürchten, man sieht hinterher bei den Verhandlungen die einzelnen Protagonisten, die sich die Hände schütteln und jetzt seit 2003 flattert über diesem Gebäude die Fahne des RBB. Würden Sie sagen, der RBB ist ein Beispiel für die gelungene Einheit?
Also, ich wüsste kein besseres. Man muss es doch mal realistisch sehen. Es gab Ost- und Westkollegen unter anderem verschiedenen Sozialisationen. Wir haben es im Feature zum Beispiel hautnah erlebt. Wir haben ganz früh angefangen zu kooperieren mit Kollegen aus Gänsefüßchen, musste man wieder sagen, DDR. Also das sind ganz andere Prozesse gedanklich abgelaufen, das ist doch klar. Und es war eine andere Art Radio gemacht. Und das musste man ja irgendwie zusammenführen. Man musste sich aufeinander gewöhnen und man musste diese verschiedenen Verhaltensweisen abgleichen. Das ist eine kleine Anekdote. Also Frauentag wurde in der DDR gefeiert mit sehr viel Alkohol. Und Barkhausen hat man gesagt, in seiner Redaktion, da gab es dann auch Kollegen aus dem Osten, ach, wir machen jetzt mal Frauentag heute. Daraufhin haben die alle zusammengesessen, Ost- und Westkollegen haben ordentlich einen getrunken und es war wunderbar. Ja? Sie haben noch gesendet, so weit ging es nicht. Also mit anderen Worten, was jetzt so lustig daherkommt, es sind kleine Schritte immer gewesen, um sich aneinander zu gewöhnen, sich zu verstehen und anzufangen, gemeinsam ein Programm zu machen.
Herr Bauernfeind,
das ist ein langer Prozess.
Herr Bauernfeind, ich bedanke mich, dass Sie jetzt in den vergangenen knappen Stunde uns so Einblicke gegeben haben in einzelne Geschichten, trotzdem ein Überblick über die 80-jährige Geschichte des Hauses des Rundfunks. Ich bedanke mich dafür ganz herzlich bei Ihnen.
Gerne. Vielen Dank. Danke.
Dieses, Ähnliches und noch vieles mehr können Sie natürlich auch in dem Buch von Herrn Bauernfeind nachlesen, das Sie nachher, wenn Sie mögen, draußen erwerben können. Aber zunächst, wenn Sie noch wissbegierig sind, können Sie natürlich auch gerne noch die Gelegenheit nutzen und Fragen an Herrn Bauernfeind stellen.
Und an Herrn Larem, Verlagsmensch.
Wenn Sie das gerne noch etwas sacken lassen möchten, so möchte ich Sie einladen zu einer Führung durch das Haus. Es werden verschiedene Mitarbeiter hier des Hauses des Rundfunks bereitstehen, um manches, was Herr Bauernfeind sowohl in der Architektur wie manchmal auch politische Geschichte erwähnt hat, dann nochmal sinnlich vorzuführen. Herr Bauernfeind steht Ihnen sowohl jetzt im Anschluss an diese Buchpräsentation zur Verfügung, um noch Fragen an ihn zu richten, um vielleicht ein Buch signieren zu lassen. Sie können aber auch gerne jetzt erst an der Führung teilnehmen. Herr Bauernfeind ist seit über 30 Jahren hier im Haus und wird auch heute Abend eine ganze Weile hier sein, sodass Sie ihn auch nach der Führung noch ansprechen können, fragen können, mit ihm diskutieren können. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wer an der Führung teilnehmen möchte, möge sich doch vorne in den Lichthof begeben, denn da wartet Herr Stunz mit seinen Kollegen auf Sie und es wird Ihnen eine Freude sein, Sie durchs Haus zu führen. Oder sowas.